Unter den Linden, der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, schon vor Jahren haben Experten vor dem schönen Schein des Internet gewarnt. Wenn sich dort einer in, weiß ich nicht, Chatforen zum Beispiel als 25-jähriges Model, so Marke Sixpack und langes Haar, muskulös und ansonsten auch alles bestens, dann verbarg sich meistens dahinter in der Regel ein untersetzter, kleinwüchsiger Beziehungsmessi, also mehr so Marke Moderator. Und mittlerweile, ja, das Netz, das wissen wir, das ist eine der Erkenntnisse aus dieser Zeit, lügt leider manchmal. Viel ist Schein, viel ist Sein. Und die Frage ist, was erleben wir heute als Schein und als Sein? Wir haben eine neue Partei, die Piratenpartei, die mittlerweile in einem Landtag vertreten ist. Und in dieser Partei sehen auch nicht alle aus wie Brad Pitt. Und deren Leben ist auch oft nicht so wie das von Captain Jack Sparrow. Aber sie sind erfolgreich. Erfolgreich nicht nur bei jüngeren Wählern mittlerweile, sondern auch bei älteren. Und ganz nebenbei kapern sie Begriffe wie Freiheit oder sozialliberal. Und das wiederum bringt die ein wenig in Rage, die bisher solche Worte und Begriffe für sich reklamiert haben, die etwas alt dagegen wirkende FDP im Moment. Ja, wer wird das Rennen um diese Wähler, um diese Klientel gewinnen? Darüber wollen wir uns heute Abend ein bisschen unterhalten. Und ich begrüße den Bundesvorsitzenden der Piratenpartei, Sebastian Nerz. Sehr herzlich, hallo.
Hallo.
Und ich sage das in dem Zusammen, ich begrüße den ehemaligen Vorsitzenden der Jungen Liberalen und heutigen Bundesvorstandsmitglied der FDP, Johannes Vogel. Herzlich willkommen.
Hallo.
So, bisschen sperrige Anmoderation, aber vor knapp 2 Jahren, Herr Nerz, saß genau auf diesem Stuhl einer Ihrer der Vorvorgänger, der Kollege Dirk Hilbrecht hieß er, glaube ich, 2009, da kannte man Ihre Partei noch nicht so gut. Und kurz danach musste er seinen Hut nehmen, übrigens mit Hinweis auf die Sendung, weil man in Ihren Parteikreisen unglaublich mimosenhaft reagiert hat auf kritische Nachfragen. Sind Sie denn jetzt so 2 Jahre später so ein bisschen in der Mediendemokratie angekommen oder sind Sie immer noch beleidigt, wenn man irgendwie mal kritisch Ihre Partei hinterfragt?
Nein, wir sind nicht beleidigt. 2009 war es für uns ein bisschen schwierig. Man hat so gut wie überhaupt nichts von der Piratenpartei gehört. Und da war es immer sehr schade, wenn das, was man gehört hat, dann so kritisch war. Und Dirk musste auch nicht seinen Hut nehmen. Er wollte ihn nehmen. Von daher, ich denke, wir sind da durchaus angekommen.
Mhm, gut, okay. Der Herr Vogel ist in Menschenjahren 1 Jahr älter als Sie. Das ist in Netzkategorien eine iPad-Generation später. Sie haben jetzt gerade in so einer Anflug von Basisdemokratie einen Mitgliederentscheid zum Thema Euro-Rettungsschirm. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, genau weiß ich es nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, die Stimmzettel wurden mit der Parteizeitung verschickt. So wie so eine Art Werbebeilage. Mhm. Brieftauben war zu kalt für. Ich meine, wir sind im Jahr 2011, konnte man das nicht irgendwie übers Netz abstimmen?
Naja, wir haben so eine Satzung, die Regeln festlegt. Und da stand halt noch der Mitgliederentscheid, die Unterlagen müssen als Zeitung verschickt werden. Also die liegen nicht so zufällig bei, sondern es ist eine Zeitung, wo groß draufsteht, deine Unterlagen oder ihre Unterlagen zum Mitgliederentscheid. Und in der Zeitung ist dann der Stimmzettel drin und das ist so verschickt worden. Ja. Erstens muss man natürlich sagen, wir haben auch Mitglieder bei über 60.000, die vielleicht noch keine, per E-Mail nicht so gut erreichbar wären. Insofern glaube ich, es hat auch seine Berechtigung. Aber interessanterweise haben wir heute im Bundesvorstand auch darüber diskutiert, was wir für zukünftige Mitgliederentscheide. Das soll ja nicht die letzte basisdemokratische, war kein Anflug, sondern basisdemokratische Element unserer parteilichen Willensbildung bleiben, was wir da auch modernisieren können. Denn die Diskussion findet ja schon sehr stark im Netz statt. Also die Diskussion über das Thema, die Leute stimmen dann auf dem Stimmzettel viele auf Papier ab, aber diskutieren tue ich mehr auf Facebook über die Frage des Mitgliederentscheids als auf den vielen Veranstaltungen vor Ort, die ich mache.
Aber das ist trotzdem ja, Spaß beiseite, schon ein trauriges Ergebnis, wenn es am Ende an einer Formalie liegen sollte, ob die Mitglieder in der Lage waren, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen oder nicht. Also ich meine, bei aller Liebe, wer FDP-Mitglied ist, hat ja dadurch bereits sein Interesse an der Politik zum Ausdruck gebracht, dass die Menschen darüber nicht in der Lage sein sollten, ihre Mitglieder sich eine Meinung zu bilden, bin ich jetzt für oder gegen den Rettungsschirm, das ist schon irgendwie ein bitteres Ergebnis, oder?
Ja, aber wie kommen Sie darauf, dass das nicht der Fall ist? Also ich meine, dass wir Regeln
haben... Ja, weil Ihr Vorsitzender gesagt hat, da wird nichts draus, weil das Quorum nicht erreicht wird.
Nein, der Vorsitzende hat gesagt, im Moment sieht es so aus, als würde das Quorum nicht erreicht, und das kann ja auch eine bewusste Entscheidung von Mitgliedern sein, nicht teilzunehmen. Das ist wie bei jeder Volksabstimmung. Da weiß man auch, man ändert die Gesetzeslage, wenn man an der Volksabstimmung teilnimmt. Und so ist es in der Partei auch. Die Mitglieder wissen, sie ändern die Beschlusslage der Partei, wenn sie das wollen. Die Initiative kam ja auch von Menschen, die die Beschlusslage der Partei ändern wollen, wenn sie mitstimmen. Nur, Herr Minhoff, ich sage auch, ich wünsche mir, dass viele teilnehmen. Ich werbe darum, dass viele mitmachen. Ich diskutiere mit denen, die Interesse haben. Wir haben auch jetzt schon knapp 18.000 abgegebene Stimmen. Das ist, glaube ich, in etwa so die Mitgliederzahl der Piratenpartei. Also es ist jetzt nicht, dass da nicht niemand mitmachen würde. Am Ende gibt es aber auch klare Regeln in der Demokratie und an die Regeln muss man sich halten. Das galt bei Stuttgart 21 und das gilt auch für unseren Mitgliederentscheid.
Ja, da wurde das Quorum ja sogar, waren ja genug dabei. Also ich, wie gesagt, okay, aber die Frage tatsächlich, ob, ich glaube von 97 ist diese Regelung aus Ihrem Programm, wenn ich mich richtig erinnere, daran was zu ändern, scheint Ihnen aber auch...
Ich bin total dafür. Ich habe heute noch im Bundesvorstand dem Generalsekretär gesagt, lass uns mal überlegen, was besser geht. Weil, wie gesagt, das Verfahren, der Prozess ist längst viel weiter. Wir machen zwar irgendwie 200 Diskussionsveranstaltungen vor Ort, was ich schon gut finde, für die Mitglieder, die eben auch face-to-face diskutieren wollen. Aber wir machen auch, wir haben 24 Stunden Live-Chat-Diskussionen im Internet gemacht. Es gibt unglaublich viele Initiativen bei YouTube, auf Facebook. Also es läuft alles schon sehr viel mehr, wie es eben heute läuft. Und das Verfahren, sicherlich sollten wir da, wo es nicht mehr passt, in die Zeit auch anpassen nach dem
Entscheid. Ich frage Sie ganz zum Schluss, da haben Sie jetzt noch ein paar Minuten Zeit, ob der Parteivorsitzende noch der richtige ist. Jetzt noch nicht beantworten, Sie haben noch ein bisschen Zeit, weil ich erst den Kollegen Nerz noch mal frage. Sie kommen mit einem Gegenmodell daher oder zumindest... hört sich das so ein bisschen so an. Ja. Liquid Democracy. Also Sie wollen eine besondere Form von Basisdemokratie. Erklären Sie es mal.
Liquid Democracy basiert darauf, auf der Erkenntnis, dass Basisdemokratie daran krankt, dass nicht jeder sich mit jedem Thema beschäftigen möchte. Eine rein repräsentative Demokratie daran krankt, dass man sich überhaupt nicht mit den Themen beschäftigen kann, dass man sich eben nicht inhaltlich einbringen kann. Liquid Democracy baut da ein Zwischenmodell auf. In den Themen, in denen ich nicht zu firm bin, in denen ich vielleicht, die mir nicht liegen, kann ich meine Stimme delegieren, kann ich sagen, okay, Gesundheitspolitik ist nicht mein Thema, die Stimme delegiere ich an einen Experten. Andere Themen, die mir am Herzen liegen, zum Beispiel Innenpolitik oder Bildungspolitik, die stimme ich selbst ab, da bringe ich eigene Anträge ein. Und das funktioniert auch im innerparteilich relativ gut, weil man damit den Mitgliedern die Möglichkeit lässt, sich ständig auszutauschen. Man hat dann eben nicht nur eine Abstimmung, bin ich dafür, bin ich dagegen, sondern man hat dann auch die Möglichkeit, Gegenmodelle zu entwerfen. Also ich mag jetzt weder den Antrag von Herrn Schäffler, ich mag auch die Parteilinie nicht, ich habe ja noch ein drittes Modell, wie auch immer das aussehen sollte.
Ja, aber ehrlich gesagt, es hört sich für mich eigentlich nach ganz üblicher, klassischer Parteiarbeit an. Es gibt Arbeitskreise, für die ich mich interessiere, da gehe ich rein, in denen bringe ich meine Expertise ein, schläge dann dem Parteitag einen Vorschlag vor, und also das finde ich jetzt noch nicht so sensationell, ehrlich gesagt. Ich verstehe noch nicht so ganz. Für dieses Modell, das Sie da beschreiben, brauchen Sie auch bestimmte technische Hilfsmittel. Genau. Und wenn ich die nicht habe? Kann man bei Ihnen nur Mitglied sein, wenn man einen Laptop hat?
Nein, man kann auch ohne Laptop Mitglied sein. Okay. Also zum einen kann man auch über ein Handy auf die Software zugreifen.
Okay, über ein Smartphone. Super. Genau.
Gut. Zum zweiten kann man sich natürlich auch offline die Debatten einbringen. Es gibt Gründe, dass wir Stammtische haben, dass wir Infostände veranstalten, dass wir uns auch auf die Straße stellen mit den Mitgliedern reden, wo wir sie treffen, und dass wir auch ganz normale klassische Parteitage veranstalten, wo man nur noch seine Hand heben muss, um abzustimmen. Aber es ist die Möglichkeit, dass jemand, der das nutzen möchte, eben zusätzlich sich ständig in den Diskurs einbringen kann. Man hat dann eben nicht nur diesen Parteitag, man hat dann nicht nur den lokalen Stammtisch, man hat nicht nur die eine Arbeitsgruppe, sondern man kann sich ständig mit der ganzen Partei austauschen.
Und trotzdem sind für Sie, jedenfalls liest man das so, das können Sie jetzt korrigieren, so Menschen, die nicht in ihrer Sprache, nicht in ihrer, in ihrer Lebensweise zu dem gehören, was so Piratendasein anbelangt, eher Außenseiter, oder? So, weiß nicht, Mäuseschubser oder Internetausdrucker oder so.
Nein, überhaupt nicht. Also zum einen drucke ich selbst relativ viel aus, weil ich es auch...
Sie drucken Ihre Mails aus?
Ich drucke E-Mails gelegentlich aus. E-Mails werden allerdings möglicherweise direkt bearbeitet. Nein, aber zum Beispiel Anträge, längere Programmpapiere oder ähnliches werden durchaus ausgedruckt. Ansonsten, wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt, wenn man im Zug sitzt, fällt der Strom immer in den falschen Stellen aus, der Rechner stürzt ab, kann man nicht mehr weiterarbeiten, da hat ein Ausdruck durchaus noch Vorteile.
Die Frage bezog sich ein bisschen darauf, wie elitär ist das Bewusstsein einer Gruppierung, einer Partei, die sich im Grunde ja auch sehr gerne abgrenzt gegenüber einem anderen Teil der Gesellschaft. Einparteien gab es schon mal öfters in der Republik, ihnen unterstellt man, dass sie es auch sind.
Ein Parteienpartei,
ja. Habe ich gesagt. Ne, super, gab es auch mal in der Republik hier.
In einer anderen
Republik, in einem anderen System. Aber
Ein Themenpartei waren wir nie. Und ich würde uns auch nicht als elitär bezeichnen. Wir sehen durchaus, dass nicht jeder Mensch sich am Netz beteiligt, dass nicht jeder Mensch sich übers Netz an politischen Debatten beteiligen möchte, dass man da auch Nachteile hat. Man kann zum Beispiel auf einer Konferenz von Angesicht zu Angesicht sehr viel ruhiger reden, sachlicher reden. Man hat dann unter Umständen weniger Missverständnisse, die sich einfach durch unterschiedliche Formulierungen auf einer rein textbasierten Kommunikation ergeben werden. Wir mischen das und ich denke, dass das auch das Modell ist, wie die Gesellschaft in Zukunft funktionieren wird. Es wird nicht ausschließlich digital laufen, es wird nicht ausschließlich analog laufen, sondern wir müssen einfach auch in der Politik schauen, wie wir beide Modelle kombinieren können.
Nichtsdestotrotz, auf Ihrem letzten Parteitag hatte jeder seinen Laptop dabei. Jetzt mal jenseits der leichten Polemik, die man sich dazu locker leisten kann oder relativ schnell leisten kann, ist das nicht tatsächlich ein bisschen gelebte Wirklichkeit heutzutage? Und wieso ist das etwas, was die etablierten Parteien, zu denen ich jetzt mal alle im Bundestag vertretenen Parteien rechnen würde, einfach schlichtweg ignoriert und verschlafen haben? Und wie konnte das?
Also ein Stückchen, glaube ich, wenn man in die Parteien näher reinschaut, kann das zumindest für meine Partei sagen, findet da auch schon eine Revolution statt, die gar nicht zu stoppen wäre. Weil ich bin völlig Sebastians Meinung, am Ende gibt es unterschiedlichste Formen. Ich glaube auch nicht, dass die virtuelle Form der Kommunikation wird nicht, dass man sich zusammensetzt und auf einem Parteitag debattiert, wird nicht ersetzen, sondern wird das ergänzen. Sie gibt die Diskussionsmöglichkeit vor dem Parteitag, zwischen dem Parteitag, um den Parteitag vorzubereiten. Am Ende wird man doch auch politische Debatten haben, sich zusammensetzen. Und zum Beispiel bei unserem Mitgliederentscheid haben wir eben auch 200 Diskussionsveranstaltungen vor Ort, wo man sich dann ansehen will und diskutieren will, genauso wie Diskussionen im Netz. Ich glaube aber, diese Beschleunigung, dass Parteimitglieder ja jetzt viel einfacher kommunizieren können, das auch selbstverständlich tun, dass eben bei uns das Parteimitglied aus Schleswig-Holstein sich einer Initiative für einen Mitgliederentscheid aus Ostwestfalen anschließen kann, ohne je telefonieren zu müssen oder auf eine Veranstaltung gefahren sein zu müssen, sondern einfach nur im Internet, beispielsweise auf Facebook. Das revolutioniert ja heute schon Parteien. Bei uns zum Beispiel hat das Verfahren eines Mitgliederentscheids enorm beschleunigt. Ich glaube, das wird auch so bleiben und das ist auch gut. Was sicherlich richtig ist, dass die etablierten Parteien da, wo es das noch gibt, so Hürden für diese Revolution abschaffen müssen. Also beispielsweise bei uns ist es so, dass auf dem Parteitag alle Parteitagsdelegierten die Reihenfolge der Anträge bestimmen können. Das ist schon relativ basisdemokratisch auf dem Parteitag. In anderen Parteien gibt es noch Antragskommissionen, die das vorgeben. Ich glaube, das wird in Zukunft, das wird hinweggefegt werden. So, und was sicherlich richtig ist, ist spannend, ist sich auch konkrete technische Umsetzungstools, wie zum Beispiel Liquid Feedback anzuschauen. Also ich finde das spannend und glaube, dass die etablierten Parteien da einen Blick drauf werfen sollten. Nur wir reden hier ja nicht über die Ebene sozusagen Programm einer Partei, sondern Betriebssystem der Demokratie.
Genau.
Ist es gut, wenn die Piraten sozusagen den ganzen Reformprozess in den etablierten Parteien beschleunigen.
Das war jetzt gerade mal ein schönes Wort. Ich gucke jetzt einfach mal so in die Zuschauer. Sie kennen ja alle Liquid Feedback. Niemand? Es verwundert mich nicht. Einer kennt Liquid Feedback. Ich überlege gerade, ob ich es erklären soll oder ob ich Sie lieber erklären lasse. Es ist ein Programm, ein Tool, mit dem man Meinungsbildung versucht umzusetzen. Mhm. Ist das nicht aber auch genau das, was brandgefährlich ist? Eine Meinungsdemokratie, eine Demokratie, wo jemand sagt, also also so eine I-like-Demokratie, so nach dem Motto, finde ich gut, finde ich doof, finde ich nicht gut, darauf sozusagen, wie wollen Sie denn damit eine Straße bauen? Ich überspitze jetzt mal formuliert, ja, weil der eine sagt I like, der andere sagt nö, will ich nicht.
Wenn die große Mehrheit tatsächlich der Ansicht ist, dass diese Straße keinen Sinn macht oder dass diese Straße nicht gebaut werden sollte, da wird es auch schwierig, diese Straße zu bauen. Das hat man, Beispiel Stuttgart 21 war schon angesprochen, sehr gut gesehen, was eben passiert, wenn man die Menschen nicht mitnimmt. Wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin gewählter Parlamentarier, ich entscheide jetzt, damit vermeiden wir eine Meinungsdemokratie, wunderbar. Das funktioniert nicht. Was natürlich auch nicht funktioniert, ist, jedem Trend nachzurennen, jeder kleinen Umfrage nachzugeben. Aber bei Liquid Feedback geht es nicht um eine kleine Umfrage, geht es nicht darum, dass man sich jetzt aktuell kurz mal eine Meinung fasst, sondern es ist tatsächlich eine längerfristige Beschäftigung mit den Themen. Es ist auch die Möglichkeit, Verbesserungen vorzuschlagen. Man hat da ja auch die ständige Diskussion und man sieht auch die Argumente, die dann zum Beispiel von der Gegenseite oder von den Befürwortern vertreten werden.
Ja. Bei Ihnen auf Ihrer eigenen Plattform, auf Ihrer eigenen Diskussionsplattform, die Sie als Partei ja haben, was auch ganz spannend ist, aber das wird jetzt zu weit führen, gibt es bestimmte Bereiche, da steht einfach ein Stoppschild, erstaunlich, weil Sie mit Stoppschildern im Internet ansonsten eher ein bisschen Probleme hatten, und da steht Stopp, das ist beschlossen, daran wird es an dieser Textstelle bitte keine Änderungen vornehmen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel bei Ihnen im Programm liest, gerade frisch beschlossen, wenn ich das richtig sehe, Atomkraft, nein, danke. Ich sage ehrlich gesagt auch nicht so ganz neu, aber egal. Und gleichzeitig gibt es aber eine Initiative, die bei Ihnen sagt, Atomkraft, ja bitte. Da sind jetzt noch ein paar, ehrlicherweise, noch nicht so viele, glaube ich, kleiner Arbeitskreis. Aber wenn die jetzt im Rahmen von Liquid Feedback genügend I-Like-Buttons oder ich weiß nicht, wie sie es dann am Ende machen, hinbekommen, dann sind sie im Zweifelsfall auch dafür. Jetzt als Bundesvorsitzender meine ich.
Meine persönliche Meinung ändert sich nicht durch eine Abstimmung, nur die Meinung, die ich für die Partei vertreten würde. Aber
Das finde ich jetzt spannend, dass Sie das sagen. Das meinen Sie ganz im Ernst. Das heißt, Sie würden gegen Ihre eigene Überzeugung eine Meinung öffentlich vertreten, wenn sich die Mehrheit in einem Meinungsbildungsprozess für was anderes entscheidet?
Wenn die Mehrheit der Piratenpartei der Ansicht ist, dass wir zum Beispiel für Atomkraft sein sollten, dann wäre es mein Job, das zu vertreten, völlig egal, wie meine persönliche Meinung aussieht. Ob ich meine private Meinung an anderer Stelle noch sage oder ob ich betone, okay, ich habe privat davon vielleicht eine andere Meinung, aber die Partei hat beschlossen, das ist erstmal nochmal eine sekundäre Frage. Aber wenn ich das nicht täte,
was wäre... Mandat. Ich dachte, da sind Sie dagegen.
Ich bin kein Abgeordneter. Und
Abgeordneter
Waren hat...
Mal ab.
Ja, mal schauen, wie das 2013 ist. Mal schauen, wie ich dann rede. Aber das ist zum Beispiel auch eine Frage, die sich die FDP stellen müsste. Wenn jetzt dieser Mitgliedentscheid tatsächlich durchkommt, die Mehrheit spricht sich für den Antrag von Herrn Schäfler aus, müssen dann Herr Rössler sich hinstellen und sagen, okay, gegen die Überzeugung, für die wir ja geworben haben, vertreten wir jetzt eine andere Linie.
Gute Frage. Die Frage stellen wir uns ja durchaus. Doch, wir diskutieren das zum Beispiel sehr intensiv, auch in der Partei. Ich werde das häufig gefragt auf den Diskussionsveranstaltungen. Engagiere mich da übrigens deshalb so stark, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass der proeuropäische Kurs und auch den Euro schützen will, richtig ist. Vertrete das dann da auch mit Werbung. Dann kommt natürlich die Frage, ja, was ist denn, wenn der andere die Mehrheit findet. So, und dann muss man in der Tat, glaube ich, unterscheiden zwischen Abgeordneten, die keinem imperativen Mandat unterliegen. Aber natürlich ist es klar, dass für die Parteiposition es nicht folgenlos wäre, wenn wir einen Beschluss haben, der sagt, Moment mal, wir wollen da die Position verändern. So, umso mehr, glaube ich, ist dann aber auch Aufgabe von jemandem, der überzeugt ist, diese Position ist so richtig, davon zu werben. Das ist nun meine Demokratie so. Ich muss eine Mehrheit überzeugen, sonst habe ich mich nicht durchgesetzt und die andere Position setze ich durch. Das ist ganz klar. Ich würde aber gerne zu der Diskussion noch einen Punkt sagen. Ich glaube, weil Sie gesagt haben, das wird dann schnell so eine I-Like-Demokratie. Ich glaube, wichtig ist, dass wir verstehen, ist zumindest meine Überzeugung, die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse in unserer Demokratie, die werden sich nicht ändern. Am Ende wird in einem Parlament oder auch per Volksentscheid, wo das möglich ist, entschieden. Nach den vielen Prozessen mit Checks and Balances und all den Sicherungsmechanismen, die keine Minderheitenrechte über Bord geschmissen werden und so weiter, die wir haben. Und auch in Parteien entscheiden ja selbst die Piraten auf einem Parteitag letztendlich. Ich glaube, wir müssen nur sehen, dass die ganzen technischen neuen Möglichkeiten, halt die Möglichkeiten der Kommunikation, Diskussion und Debatte, die halt beschleunigen und ausbauen, aber letztendlich in Entscheidungsprozesse, glaube ich, werden dieselben bleiben. Es geht nur alles etwas schneller. Ein Punkt aber, der mir wichtig ist, weil das ist ein Punkt, wo ich Reformbedarf in unserer Demokratie sehe, den auch die Piraten nicht angehen. Ihr seid sehr innovativ, was Beteiligung der Parteimitglieder angeht. Ich glaube, dass wir eigentlich einen Schritt weiter denken müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Noch nicht die Position meiner Partei. Vielleicht kriege ich sie irgendwann überzeugt. Ich glaube, dass wir schon die Situation haben, Parteien, wie sie aufgebaut sind, setzen sehr stark darauf, dass man viel Zeit hat und früher auch an einem Ort war, um sich wirklich einzubringen. Mhm. Zeitreiche und immobile, könnte man auch böse sagen. So, das Problem von an einem Ort sein, das wird durch das Internet, durch Kommunikationsmöglichkeiten gelöst. Das ist der Zeit noch nicht wirklich. Und ich glaube, dass wir schon langfristig dahin kommen werden, auch hinkommen sollten, darüber nachzudenken, wie Parteien neben ihren Mitgliedern bei ganz zentralen Entscheidungen, wie zum Beispiel Personalauswahl, auch ihre Wähler beteiligen können. Ich finde es sehr spannend, was die französischen Sozialisten gerade gemacht haben mit Vorwahlen. Ich glaube, in die Richtung werden wir auch in Deutschland nachdenken müssen. Jetzt, ich persönlich bin sehr dafür.
Jetzt wird man, die Diskussion würde ich gerne weiterführen. Ja, sofort. Ich möchte noch mal einmal bei dem Punkt Entscheidungsfindung ein bisschen bleiben. Bei Stuttgart 21, also ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie als Phoenix-Verantwortlicher irgendwas gegen den Entscheidungsprozess von Stuttgart 21 sagen würde, weil wir das sehr intensiv begleitet haben. Ja, genau. Ich bin ja auch Bürger. Aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist ja auch relativ ernüchternd, sage ich jetzt einmal, für diejenigen, die das Projekt ablehnen. Das heißt, es gab vorher eine Mehrheitsentscheidung, die auf repräsentativen Entscheidungsmechanismen basierte. Dann hat man den Bürger beteiligt, sehr umfassend, in langen Sitzungen ein Schlichtungsverfahren gemacht, am Schluss auch noch eine Volksbefragung. Das Ergebnis ist, dass die Entscheidung ist, so wie sie am Anfang von denen, die sie als repräsentative Vertreter schon vertreten haben, auch getroffen wurde. Also welchen Mehrwert außer Lebenszeit zu stehlen, hat das denn?
Naja, aber das ist doch ein enormer Mehrwert. Also erstens, ich glaube, bei Stuttgart 21 kann man auch viel lernen, was im Prozess noch besser geht, indem man früher Bürger beteiligt, um auch mehr Akzeptanz für eine Entscheidung zu treffen oder eben, wenn es keine Akzeptanz gibt, eine andere zu treffen. Nur am Ende, trotzdem ist es jetzt entschieden, ist auch vielleicht auch ein gutes Zeichen für die repräsentative Demokratie, wenn am Ende die Entscheidung bestätigt wird. Also ich würde das nicht nur negativ konnotieren, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Und am Ende hat es doch jetzt eine ganz enorme...
Ich habe es jetzt ein bisschen zugespitzt.
Ein bisschen, ne? Aber es hat auch eine ganz enorme Legitimation. Also wenn wir sagen, ach, das alles kostet so viel Zeit und Geld, das ist eine gefährliche Debatte. Das können wir eigentlich bei vielen demokratischen Prozessen sagen. Ich bin da anderer Meinung.
Dann versuche ich... Es zeigt, dass die CDU, dass die FDP in Baden-Württemberg da 15 Jahre lang Fehler gemacht haben. Weil man hatte Angst davor, die Bürger zu beteiligen. Man hat gesagt, okay, wenn wir die jetzt beteiligen, dann verlieren wir ein Milliardenprojekt, dann verlieren wir ein Infrastrukturprojekt, dann verlieren wir den Anschluss an die Zukunft. Und es hat sich gezeigt, okay, die Bürger, vor allem in Stuttgart, wo ja die Meinung noch deutlich positiver zu S21 war als in zum Beispiel in Karlsruhe oder in Tübingen. Die Bürger sind tatsächlich bereit, das zu akzeptieren. Sie wollen das Projekt.
Sie wollen beteiligt werden vorher.
Genau, sie wollen aber beteiligt werden. Da hätte man sich wahnsinnig viel Mühe sparen können. Da hätte man sich den blutigen Donnerstag in Stuttgart sparen können. Da hätte man sich einen großen Vertrauensverlust in die Politik sparen können, wenn man einfach von Anfang an mit den Menschen geredet hätte. Und dieses Reden ist das Relevante, mit den Bürgern zu kommunizieren. Ein Volksentscheid ist ein Ja oder Nein. Es hätte bei Stuttgart 21 vielleicht von Anfang an ganz andere Möglichkeiten gegeben, ganz andere Projektideen gegeben als nur K21, S21, die man dann auch hätte evaluieren können.
Aber ich glaube, ein Volksentscheid übrigens können, also ja, aber so ein Volksentscheid geht ja auch dann Diskussionen vorweg. Also ich würde auch sagen, aus Stuttgart 21 kann man lernen, als jemand, der sehr von der repräsentativen Demokratie überzeugt ist, der nicht sagt, direkte Demokratie ist immer das Allheilmittel, muss man vielleicht lernen, dass bei Infrastrukturprojekten, die ja auch einen enormen Planungszeitraum heutzutage haben, dass man da sehr früh eine Bürgerbeteiligung, vielleicht auch per Bürgerentscheid, einbauen kann. Man könnte auch über Modelle nachdenken. Der Planungszeitraum wird beschleunigt, wenn es vorher einen Bürgerentscheid gegeben hat. Weil dann ist einmal die Entscheidung vor Ort da gewesen, dann müssen auch Beteiligungsprozesse oder Rechte im Prozess kann man dann vielleicht etwas schneller organisieren. Also ich glaube, wir sollten schon nicht über Stuttgart 21 hinweggehen und sagen, da lernen wir nichts draus.
Projekt, ganz ehrlich, einer muss ja hier die Fragen stellen.
Wieso? Passiert doch.
Nichtsdestotrotz, natürlich stellt sich die Frage, Sie haben jetzt ein Parteiprogramm, so ein Teilprogramm, einigen wir uns da drauf, weil es gibt ja viele Bereiche, die tatsächlich einfach noch nicht abgedeckt sind, also jetzt Außenpolitik oder so.
Es muss aber auch nicht eine Partei alle Themen abdecken und spätestens mit der nächsten großen Krise und der nächsten großen Veränderung, die wir haben, deckt doch ein Programm, das eine Partei hat, nie alle Themen ab. Wenn man sich die Wahlprogramme vor 2009 anschaut, da stand zur Euro-Krise nichts drin. Wie auch? Ja. Und das ist ja das Spannende bei der Politik, sie verändert sich.
Da sind wir bei einem wichtigen Punkt, weil die bisherigen etablierten Parteien in der Regel auf der Basis einer irgendeiner Werthaltung politisch aktiv sind, aufgrund, böse sagen, Ideologie. Ja? Also bin ich jetzt Weltanschauung, je nachdem, ja, wunderbar, da kriegen wir ganz schöne Worte hin. Die entscheidende Frage ist, wollen Sie lieber das Kollektiv oder lieber das Individuum? Möchten Sie irgendwie das Eigentum an Produktionsmitteln sichern oder vielleicht eher nicht? Möchten Sie die Reichen besteuern oder nicht? Oder, also irgendwo brauchen Sie ja irgendwie eine Basis. Jetzt hat Ihre, wie heißt die Bundesgeschäftsführerin, ne? Genau. Die hat, ist glaube ich auch die einzige Frau irgendwie im Moment bei Ihnen so in der vordersten Front so richtig
viel. Nein? Wir haben Gefion Türmer, ist auch im Bundesvorstand,
okay.
Ist auch weiblich.
Sorry, okay. Die war mir bisher, die war noch nicht so öffentlich aufgetreten vielleicht. Die hat gesagt, wir machen kein Programm, wir machen mehr so ein Betriebssystem für die Demokratie. Ja, aber das bedeutet ja tatsächlich, dass das im Grunde eine Form von Beliebigkeit ist, die man da ankündigt, die doch einem Wähler, der hinterher ihrer Partei oder den Repräsentanten ihrer Partei eine Stimme geben soll, doch das ist eine reine Wundertüte. Wenn sie, wenn sich plötzlich andere eine neue Mehrheit bildet zu irgendeinem anderen Thema, zu einer, also das heißt, wo ist denn die Werthaltung der Piratenpartei?
Ich glaube, dass die sogar schon relativ deutlich sichtbar ist, wenn wir in das Programm einschauen. Und alle Parteien können sich verändern. Wir sehen es bei der FDP, da ist jetzt gerade eine Diskussion. Und ein Wähler, der 2009 die FDP gewählt hat, wäre vielleicht überrascht, wenn jetzt doch der Antrag von Herrn Schäfter durchkommt. Das heißt, diese Veränderung bei Parteien, die kann immer passieren, völlig egal, welche Partei das ist. Das ist nicht nur bei den Piraten so.
Ja, verändern schon, aber gar keine Position ist ein bisschen was anderes als verändern.
Naja, in so vielen Bereichen haben wir auch nicht gar keine Position. Wir haben Familienpolitik, wir haben
Umweltpolitik. Afghanistan-Krieg, sind Sie dafür oder sind Sie dagegen?
Afghanistan-Politik, Außenpolitik haben Sie bereits angesprochen, haben wir noch kein Programm, wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Aber zum Beispiel Familienpolitik, Umweltpolitik, Bildungspolitik, Bürgerrechte, Innenpolitik, das sind schon relativ viele Bereiche, Sozialpolitik, in denen wir programmatische Punkte festgelegt haben und das Thema auch absehen kann. Dass meiner Ansicht nach der Piratenpartei sehr wichtig ist, dass das Individuum, der einzelne Mensch, sein Leben so gestalten kann, wie er dies möchte. Nicht in Form eines Individualismus, der sich gegen die Gesellschaft richtet, sondern tatsächlich in einer freien Entfaltung seiner Privatsphäre, seiner Intimsphäre, seines Kernlebensbereiches, ohne da vom Staat reguliert, eingeschränkt, begrenzt zu
werden. Der trägt gerade ihr Grundsatzprogramm vor. Und es ist seine Partei, die damit gerade im Moment die Stimmen holt. Das macht sie überhaupt nicht nervös. Also mit anderen Worten...
ich ahne, warum solche Frage sind. Moderieren wollen. Aber stellen Sie ruhig.
Dann sage ich jetzt eigentlich was. Nein, die Frage stellt sich tatsächlich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man ein solches Potenzial einer Partei, die genau Freiheit und Liberalität in den Mittelpunkt ihres Wirkens stellt, eine solche ganze Bewegung abhanden kommt? Das ist ja atemberaubend.
Gut, ich glaube, dass meine Partei aktuell in nicht der einfachsten Lage ist. Das hat viele Ursachen und dann ist, wenn man einmal sozusagen...
Wir haben noch 15 Minuten, ja. Bis Sie mir sagen, ob Herr Rösler der richtige Parteivorsitzende
ist. Ich warte dann drauf. Jetzt reden wir jetzt erstmal über die Inhalte, das freut mich. Nein, natürlich sind wir gerade in schwieriger Lage, das ist doch ganz klar. Aber ich habe keine Angst sozusagen vor der liberalen Konkurrenz durch die Piratenpartei. Wir haben einen Wettbewerb der Ideen in der Demokratie, der muss man sich immer stellen, aber ein bisschen auch wegen den Teilen, wo das Programm schon absehbar ist. Man hört ja häufig in den Medien die Kritik, die Piraten haben noch kein Vollprogramm und so weiter und so fort. Ich glaube eher, dass sich eben zeigt, dass es keine Liberale oder wir uns keine Sorgen machen müssen um die Stelle der liberalen Partei anhand dessen, was sich im Programm schon zeigt. Ich freue mich, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten im Bereich der Bürgerrechte. Ich freue mich für jeden Streiter für die Bürgerrechte. Die Diskussion nehme ich aber ganz entspannt an, weil das eine ist, dafür einzutreten, da können gar nicht genug sein. Das andere ist, dass wir ja konkret in der Koalition auch wirklich einen Turnaround in der Innenpolitik geschafft haben. Wir machen keine neuen Freiheitseinschränkungen, sondern nehmen welche zurück. Also die Internetzensur hat eben ganz zentral Frau Leutheusser-Schnarrenberger ja zurückgenommen. Insofern glaube ich, was, wo ich ganz entspannt den Wettbewerb annehme. Aber ich freue mich, umso mehr Parteien für Bürgerrechte eintreten, umso besser ist es, weil noch haben wir unter den ganzen etablierten Parteien da keine breite Mehrheit. So, aber an einer Stelle finde ich bei den Piraten ganz interessant, wo ich einfach eine andere Werthaltung habe, wo ich glaube, dass das dann eben nicht durch zu Ende gedacht liberal ist die Frage, da erlebe ich euch so ein bisschen auf einem Auge blind quasi, bei der Frage ist es so ein sehr enormes Vertrauen in den Staat und seine unbegrenzte Leistungsfähigkeit. Ich habe mir den Parteitag der Piraten genau angeschaut und da gab es zum Beispiel Momente, wo dann Leute gesagt haben, Moment, was ist denn die Finanzierbarkeit von dem, was wir hier vorschlagen? Zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, das ein enorm teures Projekt wäre. Normativ habe ich auch meine Zweifel, ob das richtig ist, bin dagegen, aber nur mal bei der Frage Finanzierbarkeit. So, und da gab es dann teilweise Buchrufe. Und bei dieser ganz zentralen Freiheitsfrage, was wir doch gerade in Europa erleben, ein Staat, der sich übernimmt, der sich überschuldet, das gefährdet ja massiv dann auch die Freiheit der Menschen, weil er gewisse Grundfunktionen irgendwann vielleicht auch nicht mehr erfüllen kann. Da erlebe ich die Piraten zum Beispiel nicht so liberal, wie ich liberal definieren würde. Insofern wettbewerbsfähige Ideen, das gehört dazu in der Demokratie. Das
bedingungsloses Grundeinkommen ist insofern ein spannendes Beispiel, weil ich Ihnen da eigentlich eine Frage stellen wollte. Die stelle ich jetzt aber Ihnen. Okay. Denn das ist auch etwas, was Sie gekapert haben eigentlich. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat Ihr früherer Bundesvorsitzender, der jetzt Außenminister ist, schon der Herr Westerwelle vor 3 Jahren dieses Thema nach vorne gezogen und hat gesagt, das wäre doch eigentlich was ganz sinnvoll ist. Das heißt, das passt ja dann auch nicht so ganz so mit den Links- und Rechtsvorstellungen, den allgemeinen, wie man sie immer hat. Bedingungsloses Grundeinkommen hört sich aber immer, bedingungslos ist vor allen Dingen so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Das hört sich so ein bisschen an wie irgendwie, will ich haben, will ich einfach nur, ich will was haben, will ich haben. Also sprich, etwas bedingungslos zu bekommen, ohne irgendeine Leistung dafür zu erbringen, entspricht eigentlich nicht dem allgemeinen Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung, oder?
Da bin ich anderer Ansicht.
Okay.
Der Staat hat die Aufgabe, eine soziale Sicherung seiner Bevölkerung sicherzustellen. Mhm. Die Existenz der Menschen sicherzustellen, also eben auch die gesundheitliche Grundversorgung, die Grundversorgung mit allem, was sie brauchen, aber eigentlich auch die gesellschaftliche Teilhabe. Dass Menschen, die heutzutage ALG II kriegen beispielsweise, sich tatsächlich an der Gesellschaft beteiligen können und nicht nur im Existenzminimum leben müssen. Und das Zweite ist, wenn er diese Aufgabe sowieso hat. Also wenn er eigentlich tatsächlich für jeden Menschen im Staat sicherstellen muss, dass es ihm materiell gut genug geht, dass er tatsächlich in Würde leben kann, dann kann man auch die ganzen Kontrollstrukturen abbauen. Dann kann man auch sagen, okay, wir geben dieses Geld einfach jedem. Wir haben damit ein anderes Steuermodell. Wir haben zum Beispiel beispielsweise keine Freibeträge mehr versteuern, weil die grundgesetzlich garantierte Mindestversorgung, die man hat, dann hier über das BGE für jeden sichergestellt ist. Spart man sich wahnsinnig viel.
Bedingungsloses Grundeinkommen. Genau. Ich versuche nur für die nicht so in der...
Ja. Dann spart man sich viel Zeit, spart man sich viel Geld in den Kontrollen, spart man sich einen wahnsinnigen Verwaltungsoverhead und gleichzeitig kann man tatsächlich ein menschenwürdiges Sozialsystem gestalten. Aber was wir derzeit haben mit ALG II, mit Hartz IV, ist es eben nicht mehr. Dass man Menschen sagt, okay, wir durchsuchen euch eure Wohnung, wir beschränken eure Freizügigkeit, ihr müsst uns anmelden, wenn ihr mal verreist. Das ist nicht mehr menschenwürdig. Das schränkt die Freiheit der Menschen wahnsinnig ein. Und deshalb ist das BGE ein sehr liberales Modell und eben kein linkes Modell.
Ist durchaus ein Freiheitsbegriff, allerdings verabschiedet er sich so ein bisschen von dem Begriff des Förderns und Forderns. Also
nein,
sprich,
nein?
Moment, ich glaube auch von der Eigenverantwortung. Ich bin sehr der Meinung, dass unser Vorbild, wo wir den Sozialstaat hin entwickeln wollen, ist das liberale Bürgergeld. Der Unterschied ist, es ist nicht bedingungslos und es bekommt nicht jeder. Und ganz abgesehen von der Finanzierbarkeit, ich habe gerade schon gesagt, wir erleben gerade die Schuldenüberforderung von Staaten, das bedingungslose Grundeinkommen, da gibt es Schätzungen 220 Milliarden. Das ist die Frage Finanzierung. Lassen wir uns da ganz außen weg und bleiben auf der Ebene, wie wollen wir die Gerechtigkeit in der Gesellschaft organisieren, dann glaube ich, dass den Sozialstaat fairer zu machen, geschenkt. Es gibt beim Hartz-IV-System einiges, was man verbessern muss. Einiges haben wir in der aktuellen Koalition auch zum Glück schon verbessert. Nur, was ich nicht glaube, ist, dass jemand bedingungslos Geld bekommen sollte, so quasi nach dem Motto Rente ab Geburt. Das überzeugt mich nicht, weil ich glaube, mein Eigenverantwortungsempfinden setzt eben voraus. Natürlich muss jeder faire Chancen haben. Das ist eine Herausforderung am Bildungssystem. Und wenn jemand unter einem bestimmten Niveau leben muss, muss die Gesellschaft sein Existenzminimum sichern und sicherstellen, dass er auch wieder heraus kann aus der Unterstützung der Solidargemeinschaft. Aber direkt zu unterstellen, jemand kommt finanziell nicht klar, ich gebe ihm erstmal das Geld, Das ist nicht meine Definition von Eigenverantwortung. Ich glaube, das würde auch die Solidarität in der Gesellschaft überfordern. Also wenn man es konkret umsetzt, und der erste Schritt wäre ja die Forderung, das habt ihr, glaube ich, auch beschlossen am Wochenende, die Forderung, keine Sanktionen mehr bei Hartz IV. Also gar nicht mehr, nicht im Detail Ausgestaltung, sondern gar nicht mehr den Grundsatz. Wir erwarten auch, dass jemand bereit ist, mit Fördern und Fordern die Unterstützung der Solidargemeinschaft auch zu verlassen. Dann ist das die Programmatik der Linkspartei. Okay, kein Grund dagegen zu sein per se. Überzeugt mich nur nicht, weil ich glaube, auch die Solidarität in unserer Gesellschaft, die setzt schon voraus, dass jemand zumindest den Willen hat, die Unterstützung auch wieder zu verlassen.
Nein, Sie dürfen jetzt selbstverständlich darauf antworten. Ich würde nur gerne noch zwei, drei andere Themen ganz kurz ansprechen und sonst läuft uns die Zeit ganz davon.
Du hattest gerade gesagt, natürlich hat die Gesellschaft die Aufgabe, dann einen Menschen abzufangen. Wenn sie diese Aufgabe aber sowieso hat, dann kann sie auch gleich sagen, okay, dieses Geld kriegt einfach jeder zur Verfügung gestellt. Das bedeutet auch, das müsste doch eigentlich gerade die FDP, wie sie heute dasteht, sehr freuen, dass jemand, der dann Geld verdient, auf jeden Fall mehr hat als jemand, der ja nur von der Sozialhilfe, nur vom BGE lebt. Weil ich kriege bedingungslos ein Geld und wenn ich dann etwas dazu verdiene und wenn es nur eine Ministelle ist, wenn ich eine Zeitung austrage, wenn ich einen 400-Euro-Job habe, egal, habe ich danach auf jeden Fall mehr. Das bedeutet aber auch...
Ach, das kommt obendrauf.
Ja, wir wollen keine 100% Steuer, das wäre ein bisschen ungewöhnlich.
Aber braucht Herr Ackermann die Rente schon? Das ist eben die Frage. Und ist es nicht auch eine gewisse...
Ich glaube nicht, dass sich Herr Ackermann wirklich etwas ändern würde. Weil wenn man zum Beispiel die Freibeträge abschafft, wenn man dann das Steuermodell entsprechend anpasst,
gut, aber anders
dann würde sich für die Leute, die sehr viel verdienen, nicht besonders viel ändern.
Ein Gesellschaftsbild. Ist es nicht eine Unterstellung, dass ich erstmal sage, Herr Minhoff, ich glaube, Sie kriegen das mit Ihrer Eigenverantwortung finanziell nicht hin. Ich gebe Ihnen das Geld erstmal. Nicht nur, wenn Sie es brauchen. Dann, das ist, glaube ich, nicht, wie Sie Ihre Solidarität in unserer Gesellschaft organisieren sollen.
Bevor wir uns, also ich glaube, das ist einigermaßen, es ist, ja, bitte. Ja. Es ist vor allen Dingen für Menschen wie mich, die viele Kinder haben, die freuen sich über bedingungsloses Grundeinkommen. Wie ist es mit anderen Fragen, die für Sie ja auch eine zentrale Rolle spielen, wie zum Beispiel freier Zugang zu dem, was man unter dem Stichwort geistigen Eigentum bezeichnet, was Sie aber eher ablehnen, weil Sie sagen, es gibt kein geistiges Eigentum, wenn ich das richtig grob wiedergebe.
Der Begriff geistiges Eigentum wurde als Kampfbegriff der Medienverwerterindustrie aufgebracht. Wir haben ihn vor wenigen Jahren in der Politik, in der Rechtsprechung noch gar nicht gesehen. Man versucht damit zu implizieren, dass geistiges Gut, dass Ideen eigentlich genau das gleiche sind wie physisches Gut. Und das ist Schwachsinn.
Ja, aber wenn ich eine Idee habe und ich teile sie mit niemandem, dann ist das ja eine Idee, die bei mir bleibt.
Das ist richtig.
Wenn ich aber bereit bin, sie mit einem anderen zu teilen und er hat einen Vorteil davon, dann muss es doch möglich sein, dafür auch einen entsprechenden Obolus zu bekommen, weil sonst könnte der die Idee ja einfach selber haben.
Das lehnen wir ja auch überhaupt nicht ab. Wir wollen ja auch nicht das Urheberrecht abschaffen. Wir wollen auch nicht sagen, jeder darf alles kopieren. Wir wollen auch nicht das Urheberrecht zum Beispiel im kommerziellen Feld abschaffen. Also wir wollen eben nicht sagen, okay, ich schicke jetzt meine Romanidee an einen Verlag und der sagt, dann ist eine blöde Idee, geh mal wieder und veröffentliche das Buch dann selbst. Das wollen wir nicht. Aber wenn man sich anschaut, wie das Urheberrecht entstanden ist, dann ist es eben tatsächlich als rein kommerzielles Schutzrecht entstanden. Und mittlerweile ist es eigentlich nur noch ein Recht, das benutzt wird, um die Konsumenten zu gängeln. Wir sehen jetzt gerade eine Versteigerung von Millionen an Forderungen aus vermutlich ungerechtfertigten Abmahngeldern, die von einer Kanzlei tatsächlich dann an Inkassobüros versteigert werden. Das hat mit einem gerechten Urheberrecht, das die Künstler schützen soll, überhaupt nichts mehr zu tun, weil die Künstler haben auch nichts davon.
Warum soll ich nicht jetzt, übernehme ich mal das Argument vom Grundeinkommen, wenn doch sowieso alle alles cracken und wenn doch sowieso alles, jeder an alles rankommt, warum dann nicht gleich freigeben und die Strafverfolgung einstellen?
Ja, das ist ein interessanter Laissez-faire-Gedanke, weil wir einen Grundsatz, den wir für richtig halten, irgendwie in der Umsetzung Schwierigkeiten haben, geben wir ihn gleich ganz auf. Das überzeugt mich abstrakt nicht. Hier konkret, ich sehe natürlich, ich bin da ganz pragmatisch bei der Reaktion auf wirklich Auswüchse, zum Beispiel das Abmahnwesen. Ich glaube, darüber ärgert sich jeder. Geschenkt. Mich überzeugt nur nicht, weil ich nicht weiß, wo dann die Grenze aufhören soll, dass wir eine Individualverwertung auch von geistigem Eigentum brauchen, auch des wirtschaftlichen Nutzens aus geistigem Eigentum. Was ja vorgeschlagen wird, ist so eine Kulturflatrate, wenn ich richtig informiert bin, das ist zumindest immer wieder in der Diskussion, so eine Art Monster-GEZ sozusagen für alles. Als das überzeugt.
Die wollen die doch gerade abschaffen.
Ja, genau, da bin ich sehr für. Deswegen, wir sollten den Gedanken, glaube ich, nicht übertragen. Meine Sorge wäre, wenn dann eben der Künstler oder derjenige, der ein Buch, der einen Text geschrieben hat, wenn der dessen Lohn dafür dann vollständig über den Staat zentral organisiert und umverteilt wird, das überzeugt mich als jemand, der an den Staat glaubt, aber schon auch weiß, dass er freiheitseinschränkende Züge annehmen kann, überzeugt mich das nicht.
Kernpunkt ist, Sie haben ein anderes Modell oder eine andere Idee der Finanzierung. Ich fand das spannend, dass Sie auch gesagt haben, gerade, also im Prinzip wollen Sie das gar nicht abschaffen, wird aber anders in der Regel kolportiert. Das hängt daran, weil Sie das Patentrecht aber verändern wollen. Oder woran liegt es?
Ja, im Patentwesen wollen wir zum Beispiel Patente auf Leben abschaffen, soweit sie jetzt in der EU bereits eingeführt wurden. Weil es nicht angehen kann, dass ein Konzern
eine Maus patentieren lässt.
Genau, Mais patentieren lässt oder Weizen patentieren lässt.
Ich meinte mir eine Maus.
Eine Maus, die gibt's auch, ja, aber das größere Problem ist tatsächlich Saatgut, weil das Saatgut dann eben, dieses patentierte Saatgut angenommen wird, um ganze Landstriche in Abhängigkeit von einem Konzern zu bringen.
Die konkreten pragmatischen Probleme, zum Beispiel, wir hatten natürlich völlige Auswüchse und eine Musikindustrie, die sich nicht an die modernen Medien, an die modernen Möglichkeiten anpassen konnte und Auswüchse dann bei den Bestrafungen von Kopieren. Löst sich, ich glaube, da auch ein bisschen an die Kraft der Freiheit, löst sich das nicht ein Stück weit auch von selbst, ohne dass wir den Grundgedanken aufgeben müssen? Sehen wir das nicht zum Beispiel bei iTunes, dass das die ganze Debatte über Musikkopien entspannt hat, dadurch, dass die Produkte günstiger wurden?
Also wir sehen da, dass es funktioniert, wenn ich sage, ich will keine Repression.
Das war vielleicht
eine andere Frage.
Vielleicht ein Product Placement Beispiel, das ist schlecht gewählt, tut mir leid. Aber ich glaube, der Gedanke ist klar.
Also ein Stück aber es zeigt doch, dass es funktioniert.
Produkte.
Dass die Menschen tatsächlich bereit sind, Geld für Musik auszugeben, auch wenn sie nicht verfolgt werden.
Wir brauchen nicht die staatliche Zentralverteilung.
Ob wir eine Kulturflatrate nehmen oder andere Modelle nehmen, da gibt es sehr unterschiedliche
Aber
Modelle.
Aber da ist der Dissens, glaube ich.
Nein, ich glaube, der Dissens ist noch im anderen Teil. Wenn ich mir anschaue, was Frau Leuthauser-Schnarrenberger, gut, keine Ahnung, ob du jetzt mit der Justizministerin einstimmst oder nicht, sagt, die sich ja doch eher für ein sehr starkes Urheberrecht, das sich gegen die Konsumenten richtig
sie
einsetzt.
Hat Sorge, eben das zu stark aufzugeben, den Grundgedanken, dass man eben auch das geistige Eigentum ein Individualgrundrecht ist, das man schützt.
Mir läuft hier gerade so ein bisschen die Zeit davon.
Das müssen wir an anderer Stelle
verstehen. Genau. Deshalb jetzt nur zur Sicherheit, damit die mir nicht wegläuft, Ihr Parteivorsitzender Rösler wird weiterhin Parteivorsitzender bleiben. Sind Sie sicher? Auch über das nächste Jahr? Er führt die Partei in die Wahl, in die Bundestagswahl?
Ich hatte gehofft, dass mir die Frage erspart bleibt, weil wir so schön über Inhalte geredet haben und diese permanenten Personaldiskussionen uns, glaube ich, nicht weiterbringen. Ja. Sie sind aber auch nicht notwendig, weil Philipp Rösler natürlich Parteivorsitzender bleiben wird.
Okay, gut, da bin ich mal gespannt, ob das... bei Ihnen habe ich auch noch eine Personalfrage. Mit großer Überraschung haben wir heute gehört, dass Karl Theodor zu Guttenberg eine neue Aufgabe in Europa bekommt, aber nicht in Ihrer Partei. Der hat gerade gesagt, er sucht sich da möglicherweise neu. Sie nehmen ja gelegentlich mal den einen oder anderen.
Ja, ich glaube nicht, dass Herr zu Guttenberg zu uns käme und ich glaube auch nicht, dass er bei uns angenommen würde. Zum einen haben wir tatsächlich ein Dissens im Urheberrecht, weil gerade die kommerzielle Verwertung ohne Nennung der Quelle...
Aber Plagiate können für Piraten jetzt nicht wirklich ein Problem sein.
Wenn man sie kommerziell nutzt, in der Form, wie er es getan hat, als Betrug und eben nicht als Privatkopie, sondern als Betrug, dann habe ich tatsächlich damit auch ein urheberrechtliches Problem.
Das ist jetzt ehrlicherweise ihre private juristische Einschätzung, die Staatsanwaltschaft hatte eine andere.
Ja, die Staatsanwaltschaft hat mir einen Strafbefehl zugestellt, da kann man drüber streiten, ob sie da eine andere Meinung hatte. Und ansonsten, Herr zu Guttenberg
den Satz dürfen Sie noch sagen, bitte.
Hat demonstriert, dass er vom Netz keine Ahnung hat, dass er überhaupt keine Ahnung hat, was das Netz für die Gesellschaft bedeutet, was es verändern wird, wie sich das Netz verändern wird, dass er bereit ist, da auf einen Zug aufzuspringen, Zugangserschwerungsgesetz, Websperren, der völlig sinnfrei ist, weil er ihn für populär hält. Und dass er jetzt Netzpolitik machen soll, das finde ich eigentlich eher bedenklich.
Gut.
Hinzu haben wir ja gerade zum Glück aufgehalten und den Internetzensur abgeschafft.
Ja, sollte
man
aber
den Protagonisten, die wir einführen wollten, nicht neue
lernt,
Jobs geben.
Man lernt, totgesagte leben länger, überraschend.
Zeigt sich.
Vielen Dank für die ganz entspannte und auch freundliche Diskussion, die wir miteinander gehabt haben. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder, ob in dieser Form, weiß ich nicht, aber zumindest wird es spannend, was die nächsten Jahre bis hin zur Bundestagswahl anbelangt, auch wie sich Ihre Partei weiterentwickeln wird, Ihre natürlich auch. Vielen Dank dafür und dafür, dass Sie zugeschaut haben, und Sie bleiben jetzt bitte bei Phoenix, jetzt kommt der Tag.